Herzlich willkommen bei Aufnahmebereit, dem Podcast für Ankommende und Aufnehmende in der modernen Migrationsgesellschaft.
Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Courage, Mut zur Menschlichkeit.
Mein Name ist Judith Kohlenberger, ich bin Migrationsforscherin an der Wirtschaftsuniversität Wien. Und in der heutigen Folge, da spreche ich mit dem Autor und Dramatiker Amir Gudazi. Amir wuchs in Teheran auf und er studierte dort szenisches Schreiben. Während der Proteste aufgrund der iranischen Präsidentschaftswahl im Jahr 2009 verließ er das Land und flüchtete nach Österreich, wo er schlussendlich Asyl erhielt. Seitdem lebt er in Wien und arbeitet an zahlreichen Theatern im deutschsprachigen Raum. 2023 erschien dann sein erster und viel beachteter Roman mit dem Titel »Das Ende ist nah« bei DTV. Herzlich willkommen, lieber Amir. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist.
Danke für die Einladung. Ich freue mich auch. Ich kann es nicht nur zeigen, weil ich ein bisschen übernächtig bin. Ich konnte nicht gut schlafen. Im Voraus schicke ich auch halt an die Hörerinnen oder Zuschauer, dass ich dann ein bisschen nicht so eloquent bin, wie ich dann sonst sein kann.
Ich glaube, diese Entschuldigung werden wir gar nicht brauchen, so wie ich dich kenne, wie ich jetzt das Vorgespräch schon mag. Ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, weil ich dein Buch »Das Ende ist nah« wirklich sehr gerne gelesen, ich möchte fast sagen verschlungen habe. Und es ist ein unglaublich vielschichtiges Buch, das auf deinen eigenen Erfahrungen basiert, aber natürlich fiktionalisiert ist, muss man sagen. Und du bist ja mittlerweile ein sehr erfolgreicher Autor, du bist vor allem Dramatiker, hast ja szenisches Schreiben studiert, wurdest vielfach ausgezeichnet, auch für deine Theaterstücke. Derzeit bist du, ich hoffe, das stimmt noch, Hausautor am Nationaltheater Mannheim. Und all diese Auszeichnungen und diese Erfolge, die ich jetzt aufgezählt habe, die sind sozusagen das eine, was man erfährt, wenn man über die öffentliche Figur Amir Gudazi liest oder sich informiert. Und dennoch aber ist es so, dass man nach der Lektüre deines Romans, der ja wie gesagt sehr stark auf den eigenen Erfahrungen in Österreich und anderen Ländern basiert, dass man da den Eindruck gewinnt, zum Teil bleibt man trotz aller Erfolge und trotz allen Aufstiegs, auch sozialen Aufstiegs, den man hinter sich gebracht hat, immer irgendwie der Flüchtling. Zumindest in der Zuschreibung von außen. Ist es tatsächlich so?
Ja, ich meine, zuerst einmal, glaube ich, wir müssen mal differenzieren. Wir reden über einen Roman. Und der Autor soll einfach außen hin bleiben, ob es dann tatsächlich meine Geschichte ist, weil da sind sehr viele fixiert drauf. Ist es nicht, das ist einfach ein Roman. Es ist eine Geschichte, es sind auch erfundene Figuren dabei, aber natürlich, also vieles geht auch durch mich hindurch als Filter und durch meine Erfahrungen, die Erfahrungen, die ich gesammelt habe als Sozialarbeiter oder als Dolmetscher, weil ich jahrelang in diesem Bereich gearbeitet habe, die fließen auch alle hinein. Das heißt, in erster Linie ist es wichtig, dass wir diese Trennung machen, dass ich hier als Autor rede, der dann in der Lage ist, Figuren zu schaffen, Geschichten zu schaffen, genauso wie ich das fürs Theater mache und nicht nur seine eigene Lebensbiografie fiktionalisieren. Das ist wichtig, weil es oft dann auch halt diese Vermischung existiert und man stellt einfach das Können der Menschen aus bestimmten Regionen dann in Frage, weil man halt heutzutage immer fixiert ist auf diese Autofiktion, was ich dann ein bisschen problematisch finde, weil bei anderen Kolleginnen kommt man auch nicht auf die Idee, dass es halt ihre eigene Lebensgeschichte erzählen, aber bei mir ist es immer, glaube ich, eh immer im Vordergrund, weil es auch darin steckt auch eine Art Rassismus. Das ist auch ein Thema, das wir dann später gerne besprechen können. Kommen wir da zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt ist, ich habe dann Erfolg, aber wenn wir dann genau hinschauen, sehen wir dann, dass meine Stücke oft in Deutschland gespielt werden, meine Verlage in Deutschland sind. Wenn man auf die Spielpläne in Österreich schaut, komme ich kaum vor. Wenn man die Rezension anschaut, das Buch wurde auch in Österreich wenig rezensiert. Ich stelle die Frage, warum?
Weil ich glaube, die Erfahrung haben viele gemacht in Österreich, ja.
Es gibt so sehr viele Faktoren da, die dir eine Rolle spielen. Ich stelle tatsächlich diese Frage, weil zum Beispiel, als ich einen Kleistpreis gewonnen habe, 2022, habe ich gemerkt, es gab kaum eine Meldung in Österreich darüber, wo normalerweise Österreicherinnen und Österreicher, wenn sie einfach einen Preis in Hintertupfingen gewinnen, gibt es einfach ein großes Tamtam. Aber in meinem Fall war es nicht so. Die Frage ist, fühlen sich die Journalistinnen als Meinungsmacherinnen verantwortlich oder nicht verantwortlich für mich, weil ich so einen Namen habe, der gar nicht österreichisch klingt? Wenn es nicht so ist, dann machen sie ihre Arbeit nicht richtig, weil die sind Meinungsmacherinnen. Und wenn sie mich nicht als Österreicher betrachten, als neue Österreicher, wie auch immer man es bezeichnen möchte, dann brauchen wir nicht mehr über die Gesellschaft sprechen. So, und wenn sie dann sagen, sie haben es nicht mitbekommen, dann haben sie ihre Arbeit nicht gut getan. Das heißt, es passiert so viel, wenn ich dann denke, wäre Deutschland hier nicht im Spiel gewesen. Ich bin sehr lokalpatriotisch. Ohne Deutschland hätte ich dann nicht mal hingekriegt, vielleicht so ein Provinzauto zu werden. Das muss man auch natürlich differenziert betrachten und besprechen. Und dann kommen wir dann zu deiner Frage, die ich dann längst vergessen habe, weil ich halt
diese Zuschreibung, genau, ich habe es natürlich ein bisschen provokant formuliert, auch absichtlich, man ist ja quasi immer irgendwie der Flüchtling. Ja? Also ich sage jetzt auch bewusst so, nicht in der Projektion.
Nein, das verstehe ich. Das finde ich eh gut. Aber das war genau die zwei Antworten, haben dann eben mit der dritten Antwort zu tun, weil natürlich die Wahrnehmung von meiner Arbeit hängt auch von meiner Biografie ab. Ich glaube, bei sehr vielen Stücken von mir hätte ich einen anderen Namen gehabt, was auch immer, so Matthias irgendwas, hätten die Stücke, glaube ich, eine andere Rezension bekommen oder eine andere Wahrnehmung gehabt. Man hat auch anders darüber gesprochen. Ich glaube, man wird es nicht los, leider, obwohl auch sehr oft in der Literaturwissenschaft oder darüber gesprochen wird, der Autor oder die Autorin sei tot. Wir sprechen über das Werk, aber es passiert eigentlich gar nicht, weil man die ganze Zeit über die Person spricht, die dann dieses Werk geschrieben hat. Und das ist auch interessant, weil oft kommt es auch, diese Vergleiche, das habe ich auch oft erlebt. Ich als Orientale werde ich natürlich oft auch als sagen wir so, Sexist wahrgenommen. Natürlich, ich bin in einer patriarchalen Gesellschaft aufgewachsen, genauso wie Österreich auch patriarchal ist. Ich versuche es nicht zu sein, aber es gibt schon manche Grauzonen, wo man es halt nicht bewusst wahrnimmt. Aber diese Idee über mich, dass ich ein Sexist bin, existiert und so werden auch meine Werke gelesen. Auch wenn es eine Figur ist, die ich dann absichtlich so geschrieben habe, dann sofort verbinden sie es mit mir. Das ist halt, es gibt eine Vermischung, die man nicht so leicht los wird. Genau. Ich hoffe, dass ich dann die Frage beantworte.
Ja, mich erinnert das einfach sehr auch an so grundlegende Literatur- und kulturwissenschaftliche Konzepte. Ich komme ja eigentlich aus der Kulturwissenschaft. Wo man merkt, das, was als die vermeintliche Norm wahrgenommen wird, das ist nicht spürbar, ja. Also, das ist sozusagen die Grundlage. Das ist in unserer Gesellschaft, ich möchte fast sagen, fast weltweit, ist das vor allem die männliche Norm, in Europa ganz stark die weiße männliche Norm und so weiter. Und da gibt es diese Zuschreibungen viel weniger, weil das ist das vermeintlich Universale. Also weiße ältere Männer können über alles schreiben, weil da ist nicht die Idee, die schreiben als alter weißer Mann. Sobald du aber als Frau beispielsweise, als marginalisierte Person, als ein Mensch mit, weiß nicht, körperlicher Behinderung schreibst, als jemand, der Fluchterfahrung gemacht hat, kommt immer diese Brille der eigenen Erfahrung viel stärker rein. Und natürlich in diesem Buch, ehrlicherweise muss man sagen, wahrscheinlich könntest du vieles in diesem Detail und in dieser Konkretheit gar nicht so beschreiben, wenn du nicht zumindest selbst in Teilen eine solche Erfahrung durchlaufen hast. Also ich denke zum Beispiel an die Szenen im Flüchtlingsheim, in Dreiskirchen, aber dann auch in ganz Provinzheim, weil du Provinz erwähnt hast, kann man sagen, eigentlich sehr fernab der weiteren größeren Zivilisation. Natürlich verschränkt sich das, aber ich glaube, da ist sehr viel dran an dieser Projektion oder an dieser ganz besonderen Brille, die nicht nur LeserInnen, sondern vor allem wahrscheinlich JournalistInnen oder RezensentInnen sich aufsetzen, wenn sie deine Werke betrachten.
Ich gebe dir vollkommen recht. Natürlich, der Kanon ist männlich im Grunde genommen und auch man sagt oft, dieser Begriff Genie existiert nicht mehr, aber stimmt auch nicht, wenn ich dann halt die Kollegen anschaue. Die Frauen werden anders wahrgenommen, auf jeden Fall. Auch die Minderheiten werden auch genauso wie die Frauen behandelt. Ich merke es halt so viel, in sehr vielen Interviews, in sehr vielen Rezensionen werden auch zum Beispiel meine Gesichtsbehaarung kommentiert. Ich glaube, du hast ja vorhin erwähnt, auch diese verschiedenen Schichten, die in meinem Buch halt das Ende des Nah vorkommen, da dringen viele Journalisten gar nicht rein. Also sie interessieren sich auch ehrlich gesagt nicht davor, weil ich habe so viele Rezensionen gelesen, aber an einem Zeitpunkt habe ich aufgehört, Rezensionen zu lesen, weil ich gemerkt habe, es gibt Rezensionen, wo die Journalisten gar nicht das Buch gelesen haben. Das kann ich auch natürlich beweisen. Da habe ich auch mit ein paar Kolleginnen aus der Branche gesprochen. Die haben gesagt, ja, du hast recht, weil es gibt schon offensichtlich Journalisten, die 30 Seiten vom Anfang lesen, 30 in der Mitte und dann 30 am Ende. Und dann lesen sie andere Rezensionen, dann schusten sie was zusammen. Es gibt dann Menschen, die dann zum Beispiel die Freundin von Anna genannt haben. Auch interessant. Oder auch Journalisten, die dann sagen, meine Mutter sei Mexikanerin. Ich weiß nicht, woher das kommt, meine Mutter ist ja Österreich. Das heißt, es wird alles ad absurdum, diese Projektionen, die dann halt auf das Buch existieren. Aber wir wollen da nicht in die Richtung, genau. Du hast ja erwähnt, man konnte nicht dieses Buch so in der Form schreiben, wenn man diese Erfahrung nicht gemacht hat. Ich glaube schon, weil hätte ich auch als Sozialarbeiter gearbeitet, wo ich dann auch so, oder als Dolmetscher, war, ich war auch mobil unterwegs in diesen Heimen eine Zeit lang, wo wir auch in Niederösterreich waren und dann ich habe auch so übersetzt, hätte man auch ein bisschen mitkriegen können, wenn man halt gut beobachtet. Wie gesagt, die großartige Literatur in der Welt sind auch so entstanden, obwohl man diese Erfahrung nicht gemacht hat, wenn wir über Madame Bovary sprechen. Ich weiß nicht, ob dann Flaubert dann auch eine Frau war, heimlich oder diese Erfahrung gemacht hat, aber trotzdem war er in der Lage, diese Figur zu schaffen.
Genau, aber genau das ist ja gerade ein ganz großes Thema, nicht nur in der Literatur im engeren Sinne, sondern insgesamt in der Kunst- und Kulturszene. Darf man denn über Erfahrungen schreiben, die man selber nicht gemacht hat? Mhm. Ja? Weil das Beispiel des Sozialarbeiters, das du genannt hast, da könnte man zumindest noch argumentieren, der ist irgendwie in diesem Mikrokosmos Asyl, ja, von außen wäre die Zuschreibung die Asylindustrie irgendwo dabei und hat Anknüpfungspunkte. Also ich thematisiere das ganz bewusst, weil ich selber ja auch sehr viel zu Flucht und Vertreibung schreibe, weil ich mich wissenschaftlich damit befasse, aber in keinster Weise irgendwie weder selber noch in der Familie Fluchterfahrung habe. Und das selbst schon in der Wissenschaft natürlich zunehmend zu einem Thema wird und noch stärker, du kennst es sicherlich in den darstellenden Künsten, in der Literatur und so weiter. Ich fand deshalb das Beispiel, der Verweis auf ein ganz stark kanonisches Werk Madame Bovary sehr spannend, weil dahinter steht ja wieder die Idee, wenn wir wirklich zu Ende gedacht an die Universalität der Menschenwürde und der menschlichen Erfahrung glauben, dann bedeutet das eigentlich schon, dass wir als Mensch, als Zugehörigkeit zur Kategorie Mensch, ja, uns auch in alle anderen Menschen hineinversetzen können, zumindest hypothetisch in der Form, weil wir daran glauben, dass es so etwas wie eine gemeinsame menschliche Erfahrung gibt.
Ich glaube, da natürlich kommen wir zu einem anderen Thema, das ist Identitätspolitik. Der Ursprung, Idee, warum dann man diese Diskussion tatsächlich begonnen hat zu sagen, darf man das oder darf man das nicht, war es dann gedacht, glaube ich, um bestimmten Menschen einen sicheren Raum zu geben, um bestimmten Menschen, die privilegiert waren und über diese Menschen geschrieben haben, davon ein bisschen abzuhalten, davon Profit zu machen, weil das haben wir auch oft gesehen, zum Beispiel, dass man irgendwelche Geflüchteten zusammengewürfelt hat und sie auf die Bühne getrieben hat, um selber davon Profit zu schlagen. Das habe ich auch selber in Österreich erlebt, dass halt viele Künstlerinnen und Künstler über Diversität gesprochen haben, haben irgendwelche Geflüchteten hingeführt und dann haben gesagt, mehr Sprache, bla bla. Aber im Grunde genommen wollten sie halt Kapital draus schlagen. Das ist, glaube ich, diese Diskussion geht es um solche Menschen, die dann versuchen, etwas zu missbrauchen. Aber ich glaube, diese Diskussion in jetziger Form ist ein bisschen absurd, finde ich. Weil ich finde es total problematisch, dass wir so weit gekommen sind, um darüber diskutieren, ob man das darf oder nicht. Weil die Kunst soll einfach frei sein, soll auch alles dürfen. Wenn es dann so wäre, dann darf ich auch gar nicht mehr über Österreich schreiben, dann darf ich auch gar nicht über Katholizismus schreiben und so weiter und so fort. Und die österreichischen Autoren sollen nur über Nazis schreiben. Das ist einfach absurd. Oder auch, wie gesagt, von Identitätspolitik kann ich profitieren, aber ich habe auch Nachteile, wenn ich dieses Spiel spiele. Dann irgendwann mal kommen die Leute und sagen, ah ja, dein Buch darf nur ein Iraner übersetzen, sei es ins Englische oder ins Französische. Das heißt, da kommen sehr, sehr komische Kategorien und ich finde es total problematisch, dass wir einfach überhaupt so denken. Ich glaube, in der Kulturbranche gibt es ein Ungleichgewicht. Das heißt, wenn wir über das Theater sprechen, Theater leider ist ein sehr feudales System. Oft werden von altweißen Männern an die Häuser geführt, das sehen wir auch in Österreich. Wenn wir darüber nachdenken, zum Beispiel die großen Häuser in Wien, die zwei großen Häuser werden jetzt von Männern übernommen. Und ganz kleine Häuser, wo man ein bisschen halt wenig Geld hat, zum Beispiel wie Tag oder halt Werk X und so, gibt man also Frauen, dass sie einfach sich umschlagen müssen mit ein paar Millionen kleinen Euro und so weiter. Dieses feudale System ist total problematisch. Die Menschen, die dort arbeiten, sind auch problematisch, toxische Menschen, nicht alle, aber sehr viele von denen, sehr viele Dramaturgen, sehr viele Künstlerinnen, die dort arbeiten. Und es ist tatsächlich sehr, sehr weiß, wenn man diese Begriffe verwenden möchte. Ich mag das auch gar nicht. Das heißt, sie gehören zur Mehrheitsgesellschaft. Aber wenn wir dann zum Beispiel Wien anschauen, die Hälfte der Bevölkerung, das heißt so ungefähr 50% der Menschen, sind außerhalb Österreich geboren. Das heißt, diese Stadt ist sehr divers. Es werden sehr viele andere Sprachen gesprochen. Aber wenn wir dann auf die Menschen schauen, die im Theaterbereich arbeiten, die sind hauptsächlich Bio-Österreicherinnen oder hauptsächlich Bio-Deutsche in dem Fall. Es kommen einfach diese Narrativen nicht vor, wo diese Menschen, diese 50% dann vorkommen. Deswegen holt man sich als Token irgendwelche farbigen Schauspielerinnen, um zu sagen, wir sind divers. Und dann irgendwann mal kommt ein Stück vor und deswegen kommen wir in diese komische Diskurs, wo man sagt, darf man das, darf man es. Ich glaube, wenn das nicht so steif geführt wird, wenn das Theater zum Beispiel oder Literaturbetrieb nicht so eng wäre für Menschen wie ich, dann hätte man diese Diskurse nicht gebraucht. Diese Diskurse sind am Anfang entstanden, um mir oder Menschen wie ich dann solche Möglichkeiten zu geben, dass sie auch vorkommen, Herr sein oder Frau sein über ihre eigene Geschichte. Aber jetzt wird es einfach ad absurdum, wo man dann nicht mehr weiß, wer darf was, darf ich überhaupt je wieder schreiben, weil es ist auch, genau, so, das sind dann weird Diskussionen, die da jetzt geführt werden. Ich bin komplett dagegen, ich habe ein Problem damit, dass man alle Menschen kategorisiert, ich habe ein Problem damit, dass man die Menschen in die Schublade steckt. Ich habe ein Problem damit, dass man über Kleidungsstücke diskutiert. Ich kann mich daran erinnern, ich habe jetzt so eineinhalb Jahre lang in Tadschikistan gelebt, leider in einer Diktatur. Und ich habe so einen tadschikischen Kapperl geschenkt bekommen von meinen tadschikischen Freunden, weil wir konnten miteinander kommunizieren. Sie sprechen auch eine Art Farsi. In Deutschland wurde ich gefragt, ob ich dann diese Kappel tragen darf. Ich sei doch kein Tadschik. Wenn man das sagt.
Kulturelle Aneignung, genau. Quasi, die du machst, genau. Weil du. Okay.
Wenn man das sagt, dann setzt man voraus, dass die Tadschiken immer in ihrem Gewand, traditionell Gewand rumlaufen und nicht europäische Klamotten anziehen dürfen. Es ist so. Diese Idee, das steckt sehr viel Rassismus darin, wenn man es halt positiv Rassismus nennen möchte, weil im Grunde genommen sagt man auch, das ist ihre Kultur, das ist unsere Kultur, aber man ist halt streng, nicht streng mit den Menschen aus der Region, weil sie halt so, ne, sind das auch mit Religion so, man das ist einfach ein bisschen als etwas Genetisches wahrnehmen, sagst du, wir sind nicht so streng, aber bei uns, wir sind halt sehr streng, wir sind halt religionskritisch, bla bla, aber die dürfen dann machen, was sie wollen. Bei uns haben wir einen anderen Maßstab, aber bei diesen Menschen aus anderen Ländern haben wir einen anderen Maßstab. Gibt es sehr viel Vermischung, ich weiß nicht, ob wir darüber reden wollen oder nicht. Jetzt habe ich so viel gelabert.
Ich finde die Beobachtung sehr interessant, weil du ja sagst, zu Ende gedacht, ist diese Form der, nennen wir es Identitätspolitik, nennen wir es auch einfach Tokenism ist sozusagen die schlimmste Ausprägung dessen. Das gibt's ja nicht nur, muss man sagen, in Kunst und Kultur, das gibt's in anderen Bereichen auch. Zu Ende gedacht ist das eigentlich auch eine Form, du hast gesagt, der rassistischen Zuschreibung, nicht? Also eine Form der Einschränkung auch, beziehungsweise
Schubladisierung
und genau das Gegenteil dessen, dass man sagt, da gibt's eine Universalität der menschlichen Erfahrung und auch den Anspruch,
das ist eine Reduzierung, dass jeder Einzelne
wahrgenommen wird.
Aber auch eine Reduzierung da. Das heißt, es gibt so einen Bereich für mich, ich schreibe über den Iran, dann gibt es andere Personen, die dann über ihr Länder sprechen. Also dann zum Beispiel, wenn wir über Iran sprechen, also Iran auch eine homogene Gesellschaft hätte.
Ein geschlossenes System.
Auch eine homogene Gesellschaft, weil ist es auch nicht, weil wenn wir über Iran sprechen, müssen wir schauen, sprechen wir über Arabischsprachige im Süden, sprechen wir über Sunniten am Rande des Landes, sprechen wir über Juden, sprechen wir über Christen, Armenier, sprechen wir über Balutschen, die dann ein ganz anderes Land im Kopf haben, weil wenn wir über Iran sprechen, gibt es nicht in dieser Form. Es gibt Menschen aus Teheran, die noch nie in Balutschistan waren, wenn sie mal dort sind, dann glauben sie, dass sie im Ausland sind. Im Norden spricht man Türkisch in Türkischsprache, versteht man auch nicht. Es gibt Afro-Iranien. Über welche Erfahrung sprechen wir dann? Und das finde ich auch problematisch, dass wir dann seit 100 Jahren beim Aufkommen von Nationalstaaten, das haben wir auch, Österreich ist natürlich der Ursprung davon, nach dem Zerfall von Kaiserreich, Österreich, Ungarn, haben wir mit Nationalstaaten zu tun, diese identitätsprägende Geschichte. Das finde ich mal interessant, wenn wir dann zum Beispiel über Griechenland und ihr Unabhängigkeitskrieg sprechen. Damals gab es also diesen Befreiungskrieg zwischen Griechen und Osmanen. Und sie haben ein Abkommen gehabt, dass sie die Menschen natürlich vertreiben aus ihren Ländern und jeweils aufnehmen. Und damals, oder die Unterscheidung wurde gemacht durch die Religion und nicht durch die ethnische Zugehörigkeit. Das heißt, die Griechen, die Muslim waren und Griechisch gesprochen haben, ethnische Griechen, die wurden damals in die Türkei geschickt und umgekehrt. Heutzutage würde man sofort sagen, okay, die sind Griechen, weil sie dann die Sprache sprechen und so weiter. Damals hat es nicht interessiert. Das heißt, es ist ein bisschen mehr als ein Jahrhundert und wir sehen, dass wir dann komplett fixiert sind auf irgendwelche fiktive Identitäten und Nationalitäten, die da gar nicht mal existiert hatten.
Diese Kategorisierung beziehungsweise auch gewissermaßen die Absurdität, die dahinter steckt in dieser Zuschreibung von Homogenität, wie du sagst, die es ja weder im Iran gibt noch in Österreich gibt. Du hast erwähnt, etwa 50% der Menschen, die in Wien leben, haben Migrationshintergrund. Also da gibt es ja kein, und da gab es tatsächlich auch nie eine Form der Homogenität, auch wenn vor allem von rechts der Mitte jetzt gefordert wird, wieder zurückzukehren zu einer vermeintlichen Homogenität des Nationalstaates, die gerade Österreich nicht nur im Habsburgerreich nie hatte. Ich finde diese Absurdität hinter Kategorisierungen und festen Zuschreibungen, die kommen in einem Buch sehr gut raus. Also weil du ja auch stetig und ständig diese Doppelmoral irgendwie anprangerst. Die Doppelmoral, die man sieht in Österreich ganz klar, die Doppelmoral, die du jetzt auch aufgezeigt hast, hinter manchen, die sich zum Beispiel für Diversität unter Anführungszeichen einsetzen, das Ganze aber nur in einem sehr ausschließenden System, du hast gesagt, einem feudalen System tun, wie es auch das Theater ist, interessanterweise, wo wahrscheinlich viele, die dort tätig sind, sich selbst als besonders progressiv, aufgeklärt, links etc. verorten würden, aber eigentlich dann auch in eine Schubladisierung verfallen. Und ich finde, im Buch machst du das auch so deutlich, weil da ganz klar hervortritt, etwa patriarchale Strukturen sind nicht nur ein Thema in Herkunftsländern von Geflüchteten, im Gegenteil auch in Aufnahmeländern von Geflüchteten, wie es auch Österreich ist. Und durch kleine Beispiele, durch kleine Anekdoten zeigst du das, finde ich, sehr, sehr gut. Ist jetzt diese Doppelmoral etwas und auch diese verfestigte Form von Fremdenhass, möchte ich sagen, ja, bei gleichzeitiger Aufwertung des eigenen, nicht? Also was macht denn eine Form von patriarchaler Zuschreibung an den anderen, macht ja auch, dass der Österreicher für sich sagen kann, das Patriarchat haben wir gelöst, Sexisten sind nicht wir, das sind die anderen und die anderen par excellence sind vor allem geflüchtete Menschen in Österreich, würde ich sagen. Ist das etwas, was dich schon sehr stark beschäftigt hat in einem künstlerischen Ton, diese besondere Art des, man könnte auch sagen, Othering oder der negativen Zuschreibung ans andere, bei gleichzeitiger Überhöhung des eigenen, was einhergeht aus meiner Sicht mit einer gewissen Scheuklappenmentalität, weil man will eigentlich nicht dorthin schauen, wo selber die blinden Flecken wären. Ist das etwas, was du in Österreich auch ganz besonders wahrgenommen hast?
Ich glaube, grundsätzlich ist einfach ein Problem, die Mehrheitsgesellschaften haben, in Anbetracht der Minderheit. Das ist nicht nur österreichisch. In Österreich gibt es eine perfide Art, natürlich damit umzugehen, aber das ist einfach universell, dass man mit Minderheiten anders umgeht und dieses Prinzip der Othering stattfindet. Auch in Österreich, wenn du irgendwo in Kärnten von einem anderen Dorf kommst und die Dialekte unterschiedlich sind, bist du auch ein Fremder. Das ist, man hat bestimmte Mechanismen. Aber was mich dann interessiert hat, war es dann die Beobachtung zu schauen, wie man zu anderem gemacht wird, wie dieses Prinzip Othering funktioniert, auch in dieser Branche. Das heißt, im Theater und quasi im Literaturbetrieb. Ich sehe, dass wie meine Werke wahrgenommen werden. Das heißt, anfangs war es, wenn wir das Buch zur Seite legen, ich rede über das Theater. Am Anfang war es dann so, haben dann gedacht, naja, so ein Flüchtling kommt es, der kann dann auch nicht so was wie komplizierte Sachen sagen, er will einfach irgendwas, eine Geschichte erzählen, haben wir es. Mit der Zeit natürlich, mein Schreiben hat sich entwickelt, jetzt sind wir so weit, dass es diese natürlich rassistische Zuschreibung, die Orientale sind faul, gefährlich, die klauen auch so gerne und so weiter. Die sind auch ein bisschen unterlegen, weil sie nicht so wahnsinnig gescheit sind. Das gibt es. Aber auf der anderen Seite jetzt, wenn ich dann die Rezensionen über meine Stücke sehe und lese, die dann in letzter Spielzeit oder diese Spielzeit gespielt worden sind, kommt das eines. Es ist so komplex. Er will einfach sein intellektuelles Dasein zur Schau stellen. Und was hat das alles mit uns zu tun? Das ist mit seiner Kultur. Und ich schreibe aber zum Beispiel über... Es gab so ein Stück, ich habe dann über mesopotamische Geschichten erzählt, die eigentlich Mehrheitsgesellschaft und die Menschheitsgeschichte betreffen. Das heißt, meine Art zu arbeiten ist, ich habe diese Linien nicht. Die Nationalität interessiert mich auch nicht und diese Zugehörigkeiten interessieren mich nicht. Ich habe dann sehr viel recherchiert. Ich weiß, dass vor ein paar tausend Jahren die Menschen mehr miteinander im Austausch waren als heute. Weil heute gibt es Internet, wir können dann sofort mitbekommen, was dann woanders auf der Welt passiert, was auch gut ist, zum Beispiel die Proteste im Iran und so weiter, wenn wir darüber nachdenken. Aber wir nehmen es nicht so schnell auf. Wir sagen immer die anderen, was hat es mit uns zu tun? Das ist halt, wir machen diese Grenze. Damals war es ein bisschen anders. Sie waren in engem Austausch. Wenn wir über die sogenannte Perser und die Griechen nachdenken, die Perserkriege sind bekannt. Das ist der Grundstein von europäischer Zivilisation. Die Idee von Europa ist auch dadurch entstanden, wir und die anderen. Und die waren also die Barbaren, die Perser. Das kennen wir heute, aber wir vergessen, dass sie in sehr engem kulturellen Austausch miteinander waren. Und wenn wir über Aristoteles nachdenken, sein Buch wurde damals vor der arabisch-muslimischen Invasion in dieser Region, was man heute Iran nennt, wurde übersetzt ins Sassanidische Reich, ins Mittelpersische, das Pahlavi nennt man es. Und nach der arabisch-muslimischen Invasion, natürlich um Identität zu löschen, haben sie angefangen, die Bücher zuerst ins Arabische zu übersetzen und dann die Originalbücher zu verbrennen. Das heißt, und das Buch von Aristoteles wurde dann ins Arabische übersetzt, jahrhundertelang hat es überlebt, um dann wieder in europäische Sprachen zu übersetzt werden und dann hat es so einen großen Kreis gemacht, um am Ende dann wieder nach Europa zu kommen. Aber wir vergessen es, welche Reise dieses Buch gemacht hat und diese Reise zeigt uns, wie die Volke damals miteinander im engen kulturellen Austausch waren. Einerseits hatten sie nicht so gedacht, sie haben alles als Menschheitsgeschichte wahrgenommen. Das Wissen wurde weitergegeben, weil man einfach nicht gesagt hat, es ist Cultural Appropriation. Diese Begriffe haben sie nicht erkannt, weil sie alles als menschlich wahrgenommen haben. Und auf der anderen Seite haben sie sich auch bekriegt, aber diesen Austausch haben sie gemacht. Wenn wir dann über diesen Austausch nachdenken, dann kommen wir weiter zu der Leitkultur. Wir reden über Griechenland, Griechenland als Wiege der Zivilisation. Ja, schön. Die griechische Mythologie, sie kommen aus Mesopotamien. Es gibt Hethiten. Die Hethiten lebten in der heutigen Türkei. So ein eine Art indoeuropäische Sprache haben sie gesprochen. Die sind sehr unbekannt gewesen bis vor 100 Jahren. Langsam hat man dann mehr darüber erfahren, weil man einfach Tontafel gefunden hat. Die meisten griechischen Mythologien sind hethitische Mythologien, die übersetzt wurden. Einerseits, wir reden über Griechenland als Grundstein der europäischen Zivilisation. Das ist die Idee, dass wir existieren in Europa. Das ist von woanders. Auch ganz normal. Diesen Austausch hat es gegeben. Die Menschheitsgeschichte ist das, was wir heute kennen. Und es gehört niemand. Niemand kann einen Anspruch darauf erheben. Wenn wir das Alte Testament anschauen, Noah-Geschichte, Überflutungsgeschichte. Darüber habe ich eben ein neues Stück geschrieben. In Mannheim wurde Urlaub geführt und ist jetzt zu Autorinnen-Theatertage nach Berlin eingeladen. Im deutschen Theater wird es gezeigt. Ist auch ein interessanter Name, das deutsche Theater.
Magst du noch sagen, wie das Stück heißt?
Als die Götter Menschen waren. Atrahasis-Geschichte ist 1:1 die Geschichte von Noah. Das heißt, Noah-Geschichte wurde von Atrahasis kopiert. Und dann irgendwann mal kam diesen göttlichen Anspruch, das ist eine göttliche Geschichte. Aber Atrahasis ist eigentlich eine normale Geschichte. Es ist so alt wie Gilgamesch-Epos, aber wenige bekannt. Und da erzählt auch man, wie die Menschen erschaffen wurden, sind aus Lehm und so weiter. Das ist eine mesopotamische Geschichte. Mein Schreiben versucht auch, diesen Narrativen sichtbar zu machen. Das ist halt warum ich dieses Buch geschrieben habe. Es gibt andere Narrativen, die wir nicht kennen. Man soll es erzählen. Es gab schon im heutigen Iran so einen Philosoph, Richter, was auch immer man ihn nennen möchte, einen Denker, der interessant war, Enol Rosat Hamedani. Der wurde vor 1050 Jahren ungefähr ermordet von den Muslimen, obwohl er auch selber sich als Muslim betrachtet hatte. Er wurde aufgehängt. Er hat einen Spruch, er sagt, denk dir dann ein Blatt aus, du hast die Seite, die zu dir steht, gelesen, du musst die andere Seite auch, die dann zu der Freund, zu der anderen steht, auch lesen. Und das ist, glaube ich, halt die Arbeit.
Rückseite quasi,
genau, das ist die Arbeit, die ich dann erledige, in dem Sinne, dieses Buch zu schreiben. Um zu sagen, wir sind alle Menschen. Unsere Hauptfigur A lebt im Iran. Dort ist auch ein Fremder, ein Außenseiter. Setzt sich für etwas ein, was dann ihr dann hier habt, ohne dafür etwas gemacht zu haben. Kommt nach Österreich. Für mich ist der A-Punkt so eine Art Held oder wie draußen andere Heldinnen und Helden, die wir im Alltag sehen. Aber du kennst die Geschichte nicht so. Und wird auch in Österreich dann zu dieser Außenseite gemacht. Und dann erzähle ich halt die Geschichten, die dann drumherum existieren. Diese Doppelmoral, was du angesprochen hast, oder auch die europäische Politik. Natürlich werden jetzt viele, die dann uns zuhören oder zuschauen werden, sagen, naja, jetzt wieder kommt er mit der Keule, haut auf Europa. Aber irgendwie Europa und Amerika haben etwas tatsächlich in die Welt gesetzt, ist einfach, das ist wie eine Mauer, wenn du die Grundsteine schief legst, dann die Mauer wird auch natürlich schief hochgehen und wird nicht bestehen.
Aber ja, man sieht schon auch, wie dein Buch, ich finde, in ähnlicher Weise aufgebaut ist, weil du es erstens mal bewusst, würde ich sagen, dem Leser insofern nicht leicht machst, als du ihn nicht in leichte Schablonen abtauchen lässt, sondern du brichst eigentlich immer wieder mit Erwartungen oder mit, auf Englisch würde man sagen, received opinions. Also das, was vermeintlich wir wissen oder glauben zu wissen, nämlich, ja, vielleicht ist Österreich eh auch noch ein bisschen patriarchal, aber viel patriarchaler und viel sexistischer sind ja klassische Herkunftsländer von Geflüchteten, Stichwort Iran etc. Das alles brichst du immer wieder. Also du spielst auch, finde ich, sehr stark schon auch mit der Brille, mit der ein wahrscheinlich europäischer Leser, eine europäische Leserin sich dem Buch nähert. Und gleichzeitig, und das fand ich jetzt auch so, und deshalb habe ich dich sehr gerne ausführlich das darlegen lassen, zeigst du schon immer wieder dieses grundlegende immer schon Verbindende, diese Verbundenheit, die immer da war zwischen den Ländern, zwischen allen Kulturen, weil es so etwas wie eine in sich geschlossene Kultur nicht gibt oder nicht geben kann, weil die wäre tot. Also Kultur als solches, nämlich jetzt nicht nur Hochkultur gesprochen, sondern insgesamt ein gesellschaftliches System, lebt ja auch immer vom Austausch, lebt auch, muss ich jetzt sagen, als Migrationsforscherin von der Migration, die ja auch eine Quelle der Innovation ist, der menschlichen Kreativität und Schaffenskraft. Ich würde ja sogar sagen, nicht einmal so etwas wie Denkschulen oder Philosophie könnte ohne den Austausch mit dem anderen existieren, weil denken kann ich nicht alleine. Ich brauche irgendjemanden, der diesen Ball oder diese Argumente, die ich habe, aufnimmt, weiterspinnt und mir wieder zurückwirft. Und idealerweise ist das jemand, der nicht in der exakt gleichen Blase, würde man heutzutage sagen, verhaftet ist wie man selbst, weil dadurch entsteht das genuin Neue. Und das hast du jetzt gut gezeigt, finde ich, mit Blick auf Religionen und woraus die schöpfen und dass da viel Gemeinsames und Verbindendes ist. Und dennoch aber, diese Frage stelle ich mir sehr häufig, steht derzeit im öffentlichen Diskurs, im politischen Diskurs sowieso, aber ganz stark auch in der Art und Weise, wie wir auf die Gegenwart blicken, das Trennende so stark im Vordergrund. Also vor allem, wie können wir uns abgrenzen vom anderen? Wie können wir unsere Kultur, unsere Leitkultur definieren? Und du weißt das wahrscheinlich besser als ich, im lateinischen Wortstamm von definieren ist natürlich schon das Grenzen setzen drinnen. Da geht es um die Abgrenzung. Und die Idee dahinter scheint mir sehr stark immer wieder zu sein, man kann oder könnte das eigene nur so festlegen, definieren, indem man das andere ausgrenzt und weghält. Das ist so ein ganz starker Topos fast irgendwie in der heutigen Zeit. Was kann man dem entgegensetzen? Abschließende große Frage zum Ende. Wie kann man wieder diese Verbundenheit klarer machen, die es immer schon gab? Ja, also da muss man ja gar nicht weit suchen. Du hast das mit Blick auf Religion gezeigt, aber ich glaube auch in allen anderen Erklärungssystemen des Menschlichen ist die Verbundenheit grundlegend da. Aber wir tun so, als gäbe es die nicht, es dürfte es die vielleicht nicht geben oder sogar noch, als wäre die etwas Gefährliches.
Die Rechten haben dann ein Narrativ geschaffen. Und das Narrativ, zum Beispiel über einen großen Austausch nachdenken. Ne? Die Idee ist, es sollen die anderen kommen, so Leute wie ich, die dann genetisch alle Muslime sein. Die sollen einfach die Bevölkerung in Europa austauschen durch Muslime ersetzen. Das ist ein Narrativ, das wird erzählt. Und die Linken statt nachzudenken, ein anderes Narrativ zu erfinden, reagieren auf dieses Narrativ und dann beginnen zu sagen, nein, es gibt, das ist antimuslimischer Rassismus, nein, es ist Islamophobie und so weiter und so fort. Ohne zu verstehen, dass sie dieses Narrativ zu eigen machen und dann auch rassistisch werden, weil im Grunde genommen, wenn man in allen Menschen, die aus diese Region kommen, Muslime sieht, genetische Muslime sieht, akzeptiert man das Narrativ, das die Rechten erzählen. Und darin macht man sich auch schuldig. Das nennt man positiver Rassismus oder was auch immer. Aber man darf nicht vergessen, ich bin halt Atheist. Meine Eltern sind Muslim. Die Vorfahren wären bestimmt auch Juden gewesen oder Zoroastrier oder Mithraisten. Aber vor der islamisch-arabischen Invasion waren sie bestimmt auch Mithraisten und dann wurden durch Gewalt zu Zoroastrier gemacht und so weiter. Das heißt, dieses Narrativ, das die Rechten erfolgreich in die Welt gesetzt haben, hat kein Gegennarrativ durch die Linke. Die Linke machen sich steif drauf, antimuslimischer Rassismus, Islamophobie, statt zu sagen, okay, wir kritisieren, wenn es Islamismus existiert, wenn es Menschen gibt, die dann radikale Gedanken haben, das kritisieren wir genauso, wie wir da, die rechte Gedanken kritisieren. Wenn man das nicht macht und dieses Spielfeld dadurch der Rechten überlässt, dass sie dann kommen als Islamkritiker und so weiter, und natürlich bei denen ist all das halt hat einen Hintergedanken, es ist rassistisch. Man hat das Spielfeld eigentlich freigelassen für die und deswegen werden all diese Menschen die anderen als Bedrohung wahrgenommen. Diese Menschen werden dann in Medien stärker vorkommen, aber Menschen wie ich oder die da lebt, die dann gar nicht radikal ist, die dann eigentlich mehr Wert auf Demokratie und Menschenrechte legen als die Mehrheitsgesellschaft, die kommen nicht vor, weil sie nicht interessieren. Und da war es auch der Anfang, wo ich gesagt habe, die Journalisten, die Meinungsmacherinnen sind dafür verantwortlich.
Glaubst du, dass sozusagen in dieser Reaktion tatsächlich einerseits das Problem liegt, aber schon noch ein bisschen die Lösung? Weil, wenn ich dies richtig verstanden habe, geht es darum, dass man nicht nur immer auf das reagiert, was von den Rechten vorgegeben wird, was gesetzt wird, könnte man sagen, an Thematik, an vielleicht auch Steilvorlage, und auf das kommt wie das Amen im Gebet sofort die Reaktion von der Gegenseite, zu sagen, nein, das ist nicht so, entweder versucht man auf faktischer Ebene das zu entkräften, indem man irgendwelche anderen Statistiken herzieht oder versucht, das zu widerlegen, weil es einfach wirklich eine Lüge, eine Halbwahrheit, ein Mythos ist. Ja, das ist so die eine Strategie, würde ich sagen. Die andere Strategie, stärker auf der kognitiven, aber auch emotionalen Ebene zu sagen, das ist falsch, weil das ist rassistisch, weil da geht es zum Beispiel um antimuslimische Ressentiments und so weiter, die wichtig sind aufzuzeigen, wie du sagst. Aber im Grunde ist es keine eigene Erzählung, die man damit schafft. Im Grunde ist es auch keine wirkliche, ist es das Gegenteil von, ich ignoriere die rechte Position, sondern ich setze meine eigene Erzählung. Das passiert viel zu wenig, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ja. Wie könnte denn so eine eigene Erzählung aussehen?
Ich glaube eben, man darf nicht vergessen, die Rechte und die Islamisten, sie verstehen sich am besten. Die Vorstellung, die sie für ihre Idealgesellschaft haben, diese Vorstellungen sind sehr ähnlich. Die Frauen gehören eingesperrt zu Hause, die Freidenkenden werden ausgeschaltet. Das heißt, diese Paarung existiert, dass die Islamisten und die Rechte sich gut verstehen. Ich glaube, das ist wichtig, dass man sich eh mehr darauf einlässt, dass man Menschen im Menschen sieht und nicht irgendwelche Ideologien. Und
ich glaube, es wäre so einfach, wenn man das so beherzigen würde, wie du jetzt gesagt hast. Jeder, egal ob Christ oder Moslem oder welche Religion man sich auch angeeignet hat, ist ein Mensch. Und dort trotzdem gibt es gewisse demokratische, liberale Grundwerte. Also das wären so zwei ganz banal fast klingende Eckpfeiler, und trotzdem schaffen wir es, befürchte ich derzeit nicht, die einzuhalten, nämlich von allen Seiten kommend. Und das scheint mir auch so ein Grundübel im aktuellen Diskurs zu sein, weil es natürlich auch irgendwo ein Plädoyer ist dafür, diese grundlegende Menschlichkeit des Einzelnen in den Fokus zu nehmen und das als Richtschnur zu nehmen und nicht, wie du immer wieder jetzt gesagt hast, in diese Kategorisierung, Schubladisierung zu kommen, die ja auch so sich durchzieht leider durch die Menschheitsgeschichte, beziehungsweise gerade auch in den letzten Jahrhunderten und seit dem Beginn des Nationalismus viel, viel stärker aufgekommen ist.
Naja, ich meine, im Grunde genommen muss man auch bedenken, Rassismus hinterlässt Spuren. Ich bin halt in Österreich angekommen, ich habe Rassismus erfahren, ich war vereinsamt, ich habe gemerkt, dass halt die Mehrheitsgesellschaft mir gegenüber feindlich eingestellt ist, und man braucht da mal eine gewisse Stärke, um durchzukommen, weil man einfach immer als das andere, weil ich war auch in Niederösterreich bekanntlich.
Ja, lieber Armin, ich fürchte, wir könnten noch ewig weiterreden. Leider ist unsere Zeit jetzt schon sehr weit fortgeschritten. Ich bedanke mich sehr, dass du heute für dieses Gespräch in allen Facetten zur Verfügung gestanden bist und dass du uns auch gezeigt hast, und das war für mich so ein wenig der rote Faden, der sich durchgezogen hat, wie sehr wir eigentlich alle durch mehr Verbundenheit und durch die Anerkennung der grundlegenden Würde und Einzigartigkeit jedes Menschen, unabhängig von Kategorisierungen, unabhängig von Schubladen, wie viel wir da dazugewinnen könnten und wie viel wir uns aber selber dann auch dadurch verunmöglichen und an Potenzial verstellen, wenn wir das nicht tun. Und wenn wir nicht den Einzelnen, das Individuum sehen, sondern die Kategorie, die Herkunft, die Religion, was auch immer. Vielen herzlichen Dank, dass du heute mein Gast warst.
Danke für die Einladung.
Ich möchte noch einmal aufs Buch hinweisen, Das Ende ist nah, erschienen im DTV-Verlag. Und bei euch bedanke ich mich fürs Dabeisein und Zuhören, und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal bei Aufnahmebereit wieder reinhört.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert Aufnahmebereit auf Spotify oder allen anderen gängigen Podcast-Plattformen und folgt Judith Kohlenberger und der Chefredaktion auf ihren Social-Media-Kanälen. Fragen, Anregungen und Beschwerden an aufnahmebereit@wu.ac.at. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Aufnahmebereit wird ermöglicht durch eine Förderung des Wissenschaftsvermittlungscalls vom Wissen der Vielen der MA7 der Stadt Wien. Danke an die KooperationspartnerInnen von Die Chefredaktion und der Podcastwerkstatt.
Podcastwerkstatt.